Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Cindy Koch ist 1997 20 Jahre alt. Im Alter von 18 Jahren bekam sie mit ihrem damaligen Freund ein gemeinsames Kind, zieht es aber alleine auf. Ihre Familie unterstützt die junge Mutter, die kurz davor ist, ihre Ausbildung als Erzieherin zu beginnen. Cindys Mutter und ihre jüngeren Bruder wohnen im selben Mehrfamilienhaus in Oberhausen-Sterkrade, sodass der Kontakt innerhalb der Familie sehr stark ist. Die junge Frau wird als sehr lebenslustig beschrieben. Sie hat einen großen Bekanntenkreis und wird von zahlreichen Menschen gemocht. Doch während einer gemeinsamen Partynacht mit einer Freundin kommt es zu einer Verkettung unglücklicher Ereignisse, die mit dem Tod der jungen Frau enden. Der Mörder der 20-jährigen Cindy Koch ist auch heute, 25 Jahre nach der Tat, nicht gefasst. Wer hat die junge Mutter in Oberhausen ermordet? Am 9. August 1997 möchten Cindy und eine gute Freundin gemeinsam feiern gehen. Zuvor verbringt Cindy noch einen gemütlichen Nachmittag mit ihrer Familie. Gemeinsam mit ihrer Mutter, ihren jüngeren Brüdern und ihrem Sohn grillt sie im Garten des Mehrfamilienhauses und freut sich auf den späteren Partyabend. Cindys Großmutter hat sich bereit erklärt, an dem Abend auf ihre Urenkelin aufzupassen. Cindy will ihren Sohn dann am frühen Sonntagnachmittag wieder bei ihr abholen. Cindys Mutter leiht ihrer Tochter für die Fahrt zur Diskothek ihren schwarzen Renault R5. Cindy und ihre Freundin machen sich gegen 22.40 Uhr mit dem Auto auf den Weg zu ihrem ersten Ziel des Abends. Im Oberhausener Einkaufszentrum Centro befinden sich 1997 zwei Diskotheken namens Fun und Lollipop. Es gibt Videoaufnahmen, die die beiden jungen Frauen gegen 23.12 Uhr vor einer der beiden Diskotheken zeigen. Die Freundinnen feiern etwa 4 Stunden, ehe sie gegen 3.15 Uhr noch die Turbinenhalle in Oberhausen besuchen. Zwischen der Turbinenhalle und dem Centro liegen nur ein paar Autominuten. Auch dort ist zu diesem Zeitpunkt eine Diskothek. Die beiden bleiben aber nur etwa 30 Minuten dort und fahren danach wieder kurz ins Lollipop. Auch hier bleiben sie nicht lange. Stattdessen machen die beiden sich gemeinsam mit dem Auto auf den Heimweg. Unterwegs essen sie noch etwas bei McDonald's. Um ungefähr 4.15 Uhr setzt Cindy ihre Freundin zu Hause ab. Sie verabschieden sich und Cindy fährt allein weiter. Vorher fragt sie ihre Freundin noch, ob sie nicht vielleicht doch bei ihr übernachten möchte. Die Freundin lehnt das Angebot aber ab. So kommt Cindy allein in ihrer Wohnung in Oberhausen-Sterkrade an. Ihre Mutter kann sie im Treppenhaus hören. Cindy bleibt dort jedoch nur für circa 10 Minuten. Sie zieht sich um und macht sich doch noch einmal auf den Weg zur Turbinenhalle, wo die Freundinnen zuvor nur etwa eine halbe Stunde gewesen sind. Weshalb Cindy sich umzieht und sich doch noch einmal auf den Weg macht, nachdem sie sich schon von ihrer Freundin verabschiedet hat, ist nicht bekannt. Auf diesen Punkt werde ich jedoch gegen Ende des Videos noch einmal zurückkommen. In der Turbinenhalle ist noch viel los. Etwa 2500 Feiernde sind am frühen Sonntagmorgen dort. Vor Ort trifft Cindy Bekannte und feiert mit ihnen. Normalerweise trinkt Cindy keinen Alkohol. Außerdem ist sie auch mit ihrem Auto unterwegs. Doch im Laufe der Nacht trinkt Cindy einige Mischgetränke und hat etwa 0,8 Promille im Blut. Während ihres zweiten Aufenthalts in der Turbinenhalle wird Cindy im Gespräch mit zwei bislang unbekannten Männern gesehen. Einer der beiden Männer soll in der Nähe einer Tanzfläche neben Cindy an einem Stehtisch gestanden haben. Er sei etwa 1,80 bis 1,85 groß und schlank gewesen, ungefähr 25 Jahre alt und habe dunkles, glattes Haar gehabt. Er sei außerdem dunkel gekleidet gewesen. Die zweite Person sei zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß gewesen und habe eine muskulöse, sportliche Figur gehabt. Auch er sei etwa 25 Jahre alt gewesen und habe bis über die Schulter reichendes schwarzes Haar gehabt und sei dunkel gekleidet gewesen. Die Identität dieser beiden Männer konnte bis heute nicht geklärt werden. Kurz vor der Schließung der Turbinenhalle gegen 7 Uhr am Morgen geht Cindy noch einmal zu den sanitären Anlagen und trifft dort auf einen Mann, mit dem sie sich unterhält. Mit ihm zusammen verlässt sie die Diskothek schließlich durch den Kassenbereich. Wer dieser Mann ist, konnte bis heute ebenfalls nicht geklärt werden. Die Polizei hält es für möglich, dass es einer der beiden Männer gewesen sein könnte, mit denen sie sich schon zuvor unterhalten hat. Die Polizei wird Cindys Heimweg später aufwendig rekonstruieren. Die junge Mutter und ihr unbekannter Begleiter müssen über die B223 und einige Nebenstraßen gefahren sein. Wichtig zu wissen ist, dass der Unbekannte und nicht Cindy gefahren ist. Dadurch und durch den zurückgelegten Weg spekuliert die Polizei, dass der Mann sich in Oberhausen und der Umgebung auskannte. Zuletzt wird Cindy gegen 7.10 Uhr von ihrer Mutter vor ihrem Haus gesehen. Sie ist bereits wach, weil sie in der Nacht nicht allzu gut geschlafen hat und kann aus dem Fenster die Heimkehr ihrer Tochter beobachten. Cindy sitzt auf dem Beifahrersitz des PKWs. Durch diese Beobachtung weiß die Polizei auch, dass Cindy nicht gefahren ist, sondern der Unbekannte. Wie schon gesagt, könnte es derselbe Mann sein, den sie in der Diskothek getroffen hat. Das ist sogar wahrscheinlich, aber eben durch die unbekannte Identität des Mannes nicht sicher. Cindys Mutter kann das Gesicht des unbekannten Mannes nicht genau sehen, da die Fahrerseite des Autos von einem Vordach verdeckt wird. Cindys Mutter hört auch, wie zwei Personen das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses hinaufgehen. Sie versucht noch, durch das Schlüsselloch zu schauen und einen Blick auf Cindy und ihre Begleitung zu erhaschen, allerdings hängt vor dem Türspion ein Blumengesteck, sodass ihre Sicht eingeschränkt ist. Sie hört nur schwere Schritte, die darauf schließen lassen könnten, dass die Begleitung ihrer Tochter schwere Stiefel trägt. Sie hört ihre Tochter lachen. Cindy macht einen fröhlichen und entspannten Eindruck. Am Sonntag wird Cindys Mutter unruhig. Ihre sonst so zuverlässige Tochter holt ihren Sohn nicht wie versprochen ab. Auch sonst sieht es ihr nicht ähnlich, im Laufe des Tages nicht einmal unten bei ihrer Mutter vorbeizuschauen. Cindys Mutter möchte ihre Tochter nach der durchfeierten Nacht jedoch auch nicht stören. Immerhin hatte sie Männerbesuch. Erst um etwa 20.25 Uhr betritt Cindys Mutter die Wohnung ihrer Tochter, nachdem auf ein Klingeln keine Reaktion erfolgte. In der Wohnung läuft ein Ventilator. Cindys Mutter findet ihre eigene Tochter schließlich tot in ihrem Bett, ermordet mit mehreren Messerstichen. Die Mordwaffe steckt noch im Hals der 20-jährigen Mutter. Sie ist unbekleidet. An ihrem Körper befinden sich neben den tödlichen Stichwunden auch Schnitte. Die spätere Obduktion wird herausfinden, dass Cindy vor ihrem Tod bereits so stark gedrosselt wurde, dass sie bewusstlos war, als auf sie eingestochen wurde. Als Tatwaffen wurden mehrere Messer aus der Küche der 20-jährigen Mutter benutzt. Die Spurensicherung findet neben Blutspuren von Cindy auch Blutspuren einer unbekannten Person und kann so die mutmaßliche Täter-DNA sicherstellen. Auch werden in der Wohnung und im Auto Fingerabdrücke gefunden. Natürlich wird von Seiten der Ermittler auch der gesamte Bekanntenkreis von Cindy durchleuchtet. Doch niemand scheint ein Motiv zu haben. Die Polizei sammelt zahlreiche Speichelproben. Doch keine stimmt mit der Täter-DNA überein. Somit ist davon auszugehen, dass Cindy und ihr Mörder sich nicht kannten. Zwar geraten im Laufe der Jahre immer wieder einzelne Personen ins Visier der Ermittler, doch nie liegt ein konkreter Tatverdacht vor. Auch gibt es keinen Treffer bei einem DNA-Abgleich mit der gefundenen Täter-DNA. Es ist gut möglich, dass der Täter sich während seines Verbrechens verletzt oder zumindest seine Kleidung mit Blut verunreinigt hat. Wie der Täter Cindy Kochs Wohnort verlassen hat, ist unbekannt. Dass Cindy ihn in der Nacht mit dem Auto mitgenommen hatte, war er logischerweise entweder zu Fuß unterwegs oder aber darauf angewiesen, die öffentlichen Verkehrsmittel oder eine Mitfahrgelegenheit zu nutzen. Tatsächlich befindet sich in der Nähe des Wohnhauses der Kochs der Bahnhof von Oberhausen-Sterkrade. Von dort aus könnte der Täter also mittels des Nahverkehrs das Viertel verlassen haben. Oberhausen liegt sehr zentral im Ruhrgebiet. Mit der Bahn oder einem Taxi könnte man sehr schnell in eine andere Großstadt im näheren Umkreis gelangen. Auch dieser Umstand erschwert die Suche der Polizei. Auch ist das Motiv des Täters völlig unklar. Auffällig ist, dass der Täter keine eigene Tatwaffe nutzte, sondern Messer aus Cindys Küche verwendete. Das könnte möglicherweise dafür sprechen, dass der Mord aus Affekt geschah. Die Schilderung des Falls legt auch eine Übertötung nahe. Der Täter muss also mit besonderer Aggression auf Cindy eingestochen haben. Möglicherweise ist der Tat ein Konflikt vorangegangen. Die Ermittler halten es für möglich, dass der Täter mittlerweile etwa 25 Jahre nach der Tat nicht mehr in Deutschland lebt und sich ins Ausland abgesetzt haben könnte. Die Person, mit der Cindy zuletzt in der Turbinenhalle gesehen wurde, wird in den Personenbeschreibungen als südländisch eingeordnet. Tatsächlich zeigt eine DNA-Analyse, dass eine südländische Herkunft des mutmaßlichen Täters naheliegt. Die Bild-Zeitung veröffentlicht ein Phantombild. Ich werde es hier jedoch nicht zeigen, denn ich konnte keine Angaben dazu finden, dass die Veröffentlichung dieses Bildes offiziell durch die Polizei Oberhausen erfolgte. Auch hat weder ein anderes Nachrichtenportal das Phantombild je gezeigt, noch fand es in den letzten Berichten zum Fall Cindy Koch Erwähnung. Aber falls es euch interessiert, könnt ihr leichter nach googeln. Eventuell habt ihr euch während meiner Beschreibung der Nacht des 9. August 1997 schon gefragt, weshalb Cindy am frühen Morgen zunächst nach Hause zurückgekehrt war und sich dort umgezogen hatte, ehe sie sich alleine wieder auf den Weg in die Turbinenhalle machte. Im Jahr 2020 wird der Fall Cindy Koch in der TV-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst behandelt. In der Sendung werden die Fälle in Zusammenarbeit mit den Ermittlern filmisch dargestellt, wie ihr sicherlich wisst. Und in der Sequenz, die den Fall Cindy Koch behandelt, gibt es einige neue Details, die einen Erklärungsansatz für Cindys Verhalten geben können. Bitte beachtet, dass ich im Folgenden lediglich das Gezeigte im XY-Film beschreibe. Darüber hinaus konnte ich keine weitere Quelle finden, die diese Darstellung bestätigt. In dem XY-Film wird gezeigt, dass Cindy beim ersten Besuch der Turbinenhalle auf einen Mann trifft, der im Film Alex genannt wird. Am Anfang des Films wird impliziert, dass Cindy und er wohl mal eine Beziehung zueinander hatten, aber kein Paar wurden. Im Film wird Cindys Stimmung nach dem Aufeinandertreffen mit Alex eher als kühl dargestellt. Es wird angedeutet, dass sie es ist, die dafür sorgt, dass sie und ihre Freundin die Turbinenhalle nach nur einer halben Stunde Aufenthalt verlassen. Bei ihrer alleinigen Rückkehr in die Turbinenhalle wird im XY-Film gezeigt, wie Cindy auf zwei Schulfreunde trifft. Da sie zu diesem Zeitpunkt noch keinen Alkohol getrunken hat, verspricht sie ihn, sie später nach Hause zu fahren. Ferner wird in dem Film ein Gespräch zwischen Cindy und den Schulfreunden gezeigt, in dem sie von ihnen erfährt, dass ein ehemaliger Klassenkamerad sich kürzlich umgebracht hat. Alex verlässt die Turbinenhalle und Cindy beginnt Alkohol zu trinken. Laut des Films 7 Whisky Cola, also eine erhebliche Menge im Laufe von etwa anderthalb Stunden. Irgendwann verschwindet Cindy zur Toilette und wird kurz darauf von den beiden Schulfreunden dabei beobachtet, wie sie die Turbinenhalle mit einem unbekannten Mann verlässt. Hiermit soll nicht impliziert werden, Alex könnte etwas mit dem Mord an Cindy zu tun gehabt haben. Wenn wir annehmen, dass die Darstellung korrekt und Alex den Ermittlerinnen bekannt ist, ist davon auszugehen, dass er als Täter ausgeschlossen werden konnte. Denn der gesamte Bekannten- und Freundeskreis von Cindy wurde akribisch überprüft. Dennoch wollte ich diese Details noch einmal erwähnen, auch wenn sie wohl leider nicht der Schlüssel zum Mörder von Cindy Koch sein werden. Nach der XY-Sendung gehen einige Hinweise bei der Polizei ein. Im Sommer 2021 wird sogar von einem relativ vielversprechenden Ansatz berichtet. Demnach sei die Polizei auf eine Person aufmerksam gemacht worden, die auf die Beschreibung des Mannes, mit dem Cindy zuletzt gesehen wurde, zutrifft. Dieser hat sich kurz nach der Tat ins Ausland abgesetzt. Weitere Angaben gibt es in den Berichten aber keine. Auch gibt es seit nun mehr als einem Jahr kein Update dazu. Es ist immer wieder traurig, wenn ich meine Videos beenden muss, ohne euch einen Täter präsentieren zu können. So auch in diesem Fall. Jedoch dürfen wir nicht vergessen, dass die Polizei die DNA des Täters hat. Somit besteht auch 25 Jahre nach der Tat noch die Chance, dass der Verantwortliche gestellt und überführt werden kann. Im Fall wird nach wie vor ermittelt, wenn sich neue Spuren ergeben. Und ich hoffe sehr, dass der Fall noch gelöst werden kann. Der Familie von Cindy Koch wünsche ich weiterhin viel Kraft und natürlich eine lückenlose Aufklärung der Tat. Ich hoffe, mit diesem Video dazu beitragen zu können, dass Cindy nicht vergessen wird. Habt ihr von dem Fall zuvor schon einmal gehört? Kommt ihr vielleicht sogar aus dem Ruhrgebiet und könnt euch an die Berichterstattung zu diesem Verbrechen erinnern? Teilt eure Gedanken zu dem Fall gerne in den Kommentaren. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es wie auch schon am Anfang nicht viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche Montag. Ciao.